Wenn man den beantragt, kann es teilweise aufgrund der Überlastung der Gerichte bis zu 12 Monate, das ist ein Jahr, dauern, bis man diesen Erbschein in den Händen hält. Dann holen Sie sich so ein Ding aus dem Internet. Keine Ahnung, irgendwie so halb aus dem Darknet oder so, ja? Und ich kann Ihnen sagen, 98% der Erbengemeinschaften gehen streitig auseinander. Gesellschaftsrecht bricht Erbrecht. Das ist eine Grundregel, die man sich merken kann. Wer sperrt denn auf? Wer sperrt denn zu? Wer soll denn die Rechnungen zahlen? Ja, jetzt kommt die klassische Juristenantwort, das kommt drauf an.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Hier informieren wir Sie alle 14 Tage über Themen der Altersvorsorge und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind beide Sprecher des DIA. Hello Klaus, did you work with our pension folder lately?
Fabian, was soll das denn? Englisch? Machen wir heute eine zweisprachige Sendung?
Nein, das war so eine Art Cliffhanger. Denn unser heutiger Gast, der berät Mandanten in Deutsch und 3 weiteren Fremdsprachen, darunter Englisch.
Na, dann verrate doch gleich mal, worüber wir uns heute unterhalten.
Um die Nachfolgeplanung. Die kennst du ja gut. Wir haben da unsere Vorsorgemappe beim DIA. Die richtet sich aber an Privatleute. Bei Geschäftsleuten ist das deutlich komplexer, wenn man regeln will, heute, wie es dann weitergeht. Ja, wenn man es selbst nicht mehr in der Hand hat, es zu regeln.
Da hast du recht. Wenn Unternehmer oder Selbstständige so auf das Ende ihres Berufslebens schauen, dann müssen sie an mehr denken als nur sich und die eigene Familie. Da geht es zum Beispiel auch um die Beschäftigten, um die Weiterführung des Unternehmens. Das ist nicht ganz so einfach.
Ja, deswegen muss man sich ganz früh damit beschäftigen. Ja, vielleicht sogar schon bei der Unternehmensgründung. Das werden wir die Expertin fragen.
Gut zu wissen.
Dafür haben wir heute Dr. Astrid Plantico eingeladen. Herzlich willkommen.
Dankeschön und vielen Dank, dass wir uns jetzt hier austauschen können.
Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht und seit 2018 auch noch Notarin. Und sie berät ihre Mandanten unter anderem zur Nachfolgeplanung. Und das tut sie in verschiedenen Sprachen, auf Englisch, Italienisch und wenn es sein muss, auch auf Russisch. Ich hätte sie heute also auch begrüßen können mit Strasbourg.
Здравствуйте. Genau, hätten Sie machen können.
Tja, und dann sage ich Buongiorno und schön, dass Sie da sind.
Piacere.
Frau Plantico, viele Menschen schieben das Aufschreiben eines Testamentes lange vor sich her, weil man führt ja die eigene Endlichkeit damit sich selbst vor Augen. Es gibt zwar die gesetzliche Erbfolge, mit der der Nachlass aufgeteilt werden kann, aber das passt in vielen Fällen nicht so richtig, daher ist es oft dringend geboten, ein Testament zu verfassen. In welchen Fällen sollte man es denn auf jeden Fall tun?
Das ist tatsächlich eine ganz hervorragende Frage, mit der sich leider nicht so viele Leute rechtzeitig auseinandersetzen. Deswegen ist es sehr schön, dass wir heute drüber sprechen können, weil ich glaube, dass viele die Komplexität unterschätzen. Bei den Testamenten ist meine Erfahrung so, natürlich beschäftigt sich niemand gerne mit seiner eigenen Sterblichkeit. Das ist was, was wir gerne verdrängen und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Jetzt ist es aber so, dass wenn das Unglück mal eintritt, man Sachen nicht mehr regeln kann, weil es ist natürlich schwer, den Erblasser zu fragen, wenn er einmal nicht mehr da ist. Deswegen, wann man das machen sollte, da kann ich meinen Deutschlehrer von der 9. Klasse mal zitieren, so früh wie möglich. Also tatsächlich ist es so, dass je nachdem auch wie das Vermögen strukturiert ist, man ganz früh ansetzen sollte. Wenn wir im Bereich von vermögenden Personen sind, wo auch die Freibeträge von der Schenkungssteuer regelmäßig bei Übertragungen auch ausgereizt werden, dann empfiehlt sich eine Vorsorge bereits schon zu Lebzeiten. Das heißt, man denkt gar nicht erst an den Todesfall, sondern man macht eine strukturierte Nachfolgeplanung, um zu schauen, wann werde ich was übertragen und wann kann ich welche steuerrechtlichen Punkte nutzen. Ich will jetzt natürlich hier nicht allzu sehr ins Detail vom Steuerrecht gehen. Ich denke aber auch einfach so ein bisschen mit dem steuerrechtlichen Teil meines Hirns mit, auch als Notarin, weil ich einfach aus dem Bereich komme, wo ich vorher auch Nachfolgeplanung im steuerrechtlichen Bereich beraten habe. Da sollte man sich unbedingt von jemandem Fachkundigen beraten lassen, sei es jetzt ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht. Weil der Punkt ist, viele haben das nicht auf dem Schirm. Ohne Testament und der Erbfall tritt ein, braucht man einen Erbschein. So, wo kriegt man diesen Erbschein her? Man muss den beantragen. Und wenn man den beantragt, kann es teilweise aufgrund der Überlastung der Gerichte bis zu 12 Monate, das ist ein Jahr dauern, bis man diesen Erbschein in den Händen hält. Gibt es also kein notariell beurkundetes Testament, kann man im Zweifel 12 Monate lang nicht handeln. Ich hatte einen Fall tatsächlich hier, da ist tragischerweise ein Unternehmer einfach tot umgefallen. Also der ist an plötzlichem Herztod verstorben, der war 51 Jahre alt. Der hatte keine Vollmacht, der hatte kein Testament, der hatte gar nichts gemacht. Und die Firma lief aber weiter und die Ehefrau, an der das alles hing, war zum einen natürlich allein schon wegen des Todesfalls traumatisiert und konnte aber auch keine Rechnungen bezahlen, konnte keine Gehälter zahlen, die durfte gar nichts und der Erbschein kam nicht. Und das ist natürlich Worst Case Scenario, ne?
Ja, das mit den 12 Monaten kann ich übrigens aus eigener Erfahrung unterschreiben. Also wir nähern uns gerade der 50-Wochen-Marke im nahen persönlichen, verwandten Umfeld. Aber glücklicherweise in diesem Fall weder selbstständig noch Unternehmer.
Trotzdem natürlich sehr mühsam, weil man auch so lange eben nicht abwickeln kann. Und je nachdem, was für Vermögenswerte dann da auch sind, kann das doch durchaus schon prekär werden. Ja. Deswegen immer mein Appell, so früh wie möglich und idealerweise ein notariell beurkundetes Testament, weil das den Erbschein einfach ersetzt. Mhm. Sie können dann loslegen.
Wir hatten glücklicherweise Vollmachten über den Tod hinaus. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zurück.
Ja.
Aber schauen wir mal auf die Selbstständigen und Unternehmer. Sie haben gesagt, so früh wie möglich versuchen wir es ein bisschen zeitlich einzugrenzen. Bei Gründung des Unternehmens? Bei Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit?
Ja, jetzt kommt die klassische Juristenantwort. Das kommt drauf an. man muss natürlich mal schauen, ja, wie das auch historisch so ein bisschen wächst bei Gründung des Unternehmens. Ja, ich würde eigentlich jedem, der Gründer ist, sei es jetzt, egal welche Gesellschaftsform man jetzt wählt, ne, sei es jetzt GmbH, Personengesellschaft oder Einzelunternehmer, mal zumindest eine Unternehmervollmacht zu machen und sich grundsätzlich darüber Gedanken zu machen, was passieren soll. Wenn man jetzt irgendwie mit 18, 19, 20 da sein Startup gründet, da weiß man ja auch noch nicht so genau, wie die Familienplanung aussieht, ob es eine Familienplanung gibt, wie sich das alles entwickelt. Ob man da jetzt schon die perfekte erbrechtliche Regelung findet, wage ich zu bezweifeln. Wo man aber definitiv vorsorgen kann, ist die Weiterführung des Unternehmens. Also sprich, was passiert, wenn mir was passiert?
Wir haben jetzt über den Zeitpunkt kurz gesprochen. Vielleicht noch ein paar Erläuterungen, was man regeln sollte. Also Sie hatten schon das Stichwort Unternehmervollmacht ins Gespräch gebracht. Was steht in so einer Unternehmervollmacht drin? Und was sollte man vielleicht über diese Vollmacht hinaus noch regeln?
Eine Unternehmervollmacht ist im Endeffekt eine Vollmacht, ne? Die in diesem Fall spezialisiert ist auf das Unternehmen. Man kann es so ein bisschen mit der Vorsorgevollmacht vergleichen im privaten Bereich. Ich nehme gerne eine Unternehmervollmacht, weil sie sich eben rein aufs Unternehmen bezieht. Wenn wir jetzt zum einen die Vollmacht im privaten Bereich und die Unternehmervollmacht mal nebeneinander halten, ist es so, dass ich vielleicht im privaten Bereich gar nicht möchte, dass die Person, die für das Unternehmen bevollmächtigt ist, auch im privaten Bereich für mich entscheidet, weil es eben unterschiedliche Gesichtspunkte gibt, unterschiedliche Gemengelagen. Das heißt, jemand, der für mich qualifiziert ist, das Unternehmen zu führen in einem Zeitpunkt, wo ich es nicht kann, muss nicht zwingend derjenige sein, der auch für mich privat eben Entscheidungen treffen kann und vielleicht auch soll. Deswegen trenne ich das gerne und die Unternehmervollmacht bezieht sich rein auf den Betrieb, rein aufs Unternehmen, egal jetzt welche Rechtsform das ist. Der Vorteil von dieser Unternehmervollmacht ist, dass man zusätzlich zu der Bevollmächtigung an sich so eine Art Code of Conduct oder ein Handbuch, man kann das auch sehr altdeutsch mit Anweisungen betiteln, hinterlassen kann, wie in dem Fall, dass mir was passiert, möchte ich, dass Folgendes gemacht wird. Oder Dinge, die man schon immer über das Unternehmen wissen wollte. Ne? Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt ausfallen sollte, auch als Notarin? Ne? Was passiert dann mit der Kanzlei? Was muss dann gemacht werden? Das kann ich eben alles als Unternehmer aufschreiben und diese Handlungsanweisungen zusammen mit der Vollmacht hinterlegen. Aber auch da, bei mir ist auch der Fall, das sind unterschiedliche Leute. Also die Person, die für mich dann eben die Kanzlei weiterführen oder generell führen soll, dann ist eine andere Person als die, die für mich privat entscheidet.
Wenn Sie so eine Kanzlei zum Beispiel oder ein anderes Unternehmen gemeinsam haben, ist dann diese Unternehmervollmacht auch erforderlich oder sinnvoll? Denn dann sind ja noch andere Menschen da, die die Firma, die Unternehmung weiterführen können.
Auch da ist es ein klassisches Jein. Da hängt so ein bisschen von der Unternehmensform ab, wie das ausgestaltet ist. Wenn wir jetzt eine klassische GmbH nehmen, wo mehrere Geschäftsführer da sind, die entsprechend die GmbH weiterführen können, ist das fein. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich mich als Unternehmer schon wohler fühlen, wenn ich wüsste, es gibt jemand, der meine Interessen vertritt. Weil auch wenn man gemeinsam in einer GmbH arbeitet, heißt es ja auch nicht, dass man sich immer zu 100% einig ist. Mhm. Ne? Und das sind halt meistens so die Themen, wo es dann rauskommt, dass man sich vielleicht doch gar nicht so einig war. Das passiert natürlich erst, wenn alles schief läuft. Das passiert ja nicht vorher.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sollte ein Unternehmer zwei Vollmachten hinterlegen. Einmal für das Unternehmen, wo das alles geregelt wird, was das Unternehmen betrifft, und einmal für seinen privaten Bereich. Für den privaten Bereich kann er sich einen Vordruck im Netz irgendwo besorgen. Oder bei uns, wir haben auch sowas. Aber was ist mit der Unternehmervollmacht? Gibt es dafür standardisierte Vorlagen?
Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diese Netzgeschichte eingehen. Man kann sich natürlich Vorlagen aus dem Internet ziehen. Google, keine Ahnung, Gute Frage Net, 1, 2, 3 Recht oder wie sie alle heißen.
Also wir empfehlen www.dia-vorsorge.de übrigens an der Stelle. Das wäre dann unsere.
Gut, das, Ihre müsste ich mir tatsächlich mal anschauen.
Machen Sie das bitte.
Mache ich sehr gerne. Ich bin sehr zurückhaltend, was diese Formulare angeht. Hm. Warum? Das sind alles juristische oder der Großteil sind juristische Laien. Die holen sich irgendwas aus dem Internet. Das ist ja dann nicht so, dass sie auf ihre Seite gehen und wissen, sie bekommen dann ein gutes Formular, sondern dass die einfach in Google eintippen, Vorsorgevollmacht, und dann nehmen die einfach das Erstbeste, ja, was von der Formatierung nicht total crooked aussieht. So, da ist aber noch gar nichts geprüft von, ist das inhaltlich richtig? Ist das vollständig? Entspricht es überhaupt der aktuellen Rechtsprechung? Weil ich habe schon so viele Vorsorgevollmachten im privaten Bereich gesehen, die einfach nicht gut waren. Und ich formuliere das jetzt vorsichtig mit nicht gut. Natürlich ist es besser, eine schlechte Vollmacht zu haben, als gar keine Vollmacht. kann ich aber nicht empfehlen. Warum? Das ist für den Fall, wo Sie nicht selber entscheiden können. Da kommt jemand und entscheidet für Sie. So. Entweder ist es ein Betreuer, wenn Sie nichts machen, ist jetzt auch nicht so die beste Lösung. Na? Der hat dann irgendwie 300 Betreute, der hat keine Zeit für Sie, weil die einfach chronisch unterbesetzt und überlastet sind. Blöd. So, dann holen Sie sich so ein Ding aus dem Internet. Ich rede jetzt nicht von Ihrer Seite, ne, sondern ich rede jetzt einfach nur auf, keine Ahnung, irgendwie so halb aus dem Darknet oder so. Ja, holen Sie sich dieses Formular raus, das entspricht der Rechtsprechung von, keine Ahnung, 1984, ist noch mit Schreibmaschine getippt, aber Sie denken sich, oh, besser ist nichts. Und dann kriegt das irgendwie in die Hand. So, und soll dann daraufhin handeln. Für Sie. Diese Person ersetzt Sie im Rechtsverkehr. Weiß ich nicht, ob ich da zwingend auf einen Netzfund bauen würde. Deswegen empfehle ich, wenn gute Formulare, es gibt gute Formulare, die man sich organisieren kann. Das sind aber meistens nicht die billigen oder die kostenlosen. sondern die sollten schon geprüft sein. Und gerade bei einer Unternehmervollmacht, ich bin sicher, Sie finden im Netz da auch welche, muss man halt schauen, was für ein Unternehmen haben Sie? Was sind die Regelungen? Was wollen Sie geregelt haben? Was wollen Sie vielleicht nicht geregelt haben? Das können Sie als Laie vielleicht gar nicht beurteilen. Weil auch wenn Sie sich natürlich bei Google sehr gut einlesen können, das machen Sie vielleicht auch, wenn Sie zum Arzt gehen und dann wissen Sie, Sie brauchen neue Winterreifen, ist das bei Jura halt genauso. Ne? Dann lesen Sie sich vielleicht ein, aber dann gibt es vielleicht bestimmte Punkte, die Sie gar nicht auf dem Schirm haben, die aber ein Rechtsanwalt oder ein Notar Sie abfragen würde.
Nein, verstehe ich gut. Also es ist natürlich so, wir achten darauf, dass wir unsere Vorsorgemappe immer auf dem aktuellen Stand halten. Sie soll aber vor allem ja auch informieren, dass es nötig ist, sich damit zu beschäftigen.
Absolut.
Und nichts kann eine individuelle Beratung durch eine Fachperson ersetzen. Nur bevor halt man gar nicht tätig wird im privaten Umfeld, können aus seriösen Quellen natürlich solche Vorsorgemappen, die aktuell sind und wertig, das haben Sie ja auch erläutert,
genau,
helfen. Das glauben wir schon. Aber man kann sagen, der eigene Verstand, der reicht halt nicht aus, denn das Komplexe ist das Juristische und das ist ein anderes Denken als gesunder Menschenverstand.
Ja, tatsächlich ist das so, dass Jura und gesunder Menschenverstand häufig nicht zusammenpassen. Fakt ist auch, was man beobachtet, ist, dass gesunder Menschenverstand sich auch mehr oder weniger rar macht in bestimmten Situationen. Und solche Situationen sind Ausnahmesituationen, was auch verständlich ist. Gerade wenn man in dieser Ausnahmesituation ist, und vielleicht gibt es noch Leute, die anfangen, Dinge zu sehen, die nicht da sind, die vielleicht die Unternehmensführung an sich reißen wollen oder da eine bestimmte Gelegenheit sehen. Wäre es natürlich schön, wenn man anständige Dokumente hat, die auch rechtssicher sind. Und wenn Sie sagen, Ihre Formulare sind geprüft und aktuell gehalten, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, da vorzusorgen. Aber ja, ganz klar, ich empfehle immer eine individuelle Beratung, weil nicht jedes Formular kann jeden Fall abdecken. Aber logisch, bevor ich gar nichts habe und bevor ich mich gar nicht damit auseinandersetze, macht es absolut Sinn, sich auch bei Ihnen das zu holen und davor zu sorgen für den schlimmsten Fall.
Das Unternehmen an sich reißen, das klingt so nach Dallas, Denver Clan und ja, auch wer Vorabendserien in der ARD sieht, der weiß, es gibt bei einem Todesfall mindestens 5 Testamente und die werden dann angefochten und so weiter. Kommen wir zur traurigen Realität in Deutschland zurück. Es klang ja bei Ihnen schon durch, leider ist nicht für jedes Unternehmen diese Regelung. Und es ist vollkommen klar, wenn man so an einen Mittelständler, ein Unternehmen mit Hunderten von Beschäftigten denkt, da wäre das wichtig. Aber wie ist denn das denn mit so einem Handwerker? Der hat 3 Gesellen, 2 Lehrlinge oder einen Kioskbetreiber vielleicht, der mit einer Aushilfe ganz alleine jeden Tag auf- und zusperrt. Brauchen die sowas auch?
Ja, insbesondere, wer soll denn bitte die Miete von dem Kioskbetreiber zahlen? Überlegen Sie doch mal, die großen Unternehmen, die haben im Zweifel mehrere Geschäftsführer. Die haben wahrscheinlich auch 5 Erben und da gibt es 17 Testamente, Gott hoffentlich nicht. Aber gerade der Kioskbetreiber, gerade die kleinen Unternehmen, die denken immer, die brauchen das nicht. Aber gerade die brauchen das. Weil nochmal, wer sperrt denn auf? Wer sperrt denn zu? Wer soll denn die Rechnungen zahlen? Wer soll denn zur Behörde gehen? Wer soll denn die Gewerbeabmeldung machen, wenn es keine Vollmacht gibt? Jetzt bei dem Testament, da muss man tatsächlich mal schauen. Wie gesagt, da hängt es wirklich davon ab, wie komplex ist auch die familiäre Gestaltung. Bei größeren Familienunternehmen ist das meistens so, gerade wenn wir die größeren Mittelständler anschauen mit mehreren 100 Beschäftigten, die haben in der Regel schon eine gute Gesellschaftsstruktur aufgesetzt. Die sind auch in der Regel gut rechtlich beraten und auch durchgängig beraten. Die nehmen die Vermögensnachfolge frühzeitig in die Hand, hoffentlich. Wobei man auch hier immer wieder beobachten kann, dass die Gründer, so die ältere Generation, so ein bisschen wie der Drache auf dem Schatz auf dem Unternehmen sitzt und dann so die jüngere Generation nicht ranlässt. Was sehr schade ist, weil man muss sich Folgendes überlegen, jetzt rein unabhängig vom Testament, was hoffentlich notariell beurkundet ist, weil diese handschriftlichen Dinger, wenn Sie davon 5 finden und sich die Erbengemeinschaft streitet, da sind vielleicht dann 3 plötzlich weg. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es kam schon vor, dass Dokumente nicht mehr wieder auffindbar waren. Bei dem Kioskbetreiber, um dann nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, da würde ich insbesondere die Vollmacht empfehlen. Also eigentlich immer, dass Sie immer jemanden haben, der für Sie handeln kann. Beim Testament, wie gesagt, muss man schauen. Wenn es da irgendwie jetzt nur ein Kind gibt und sonst nicht wirklich viele Vermögenswerte vorhanden sind, dann kann man sagen, ja, dann mach halt kein Testament, musst halt nur wissen, dass du bis zu 12 Monate auf einen Erbschein warten musst. Es gibt Leute, die sagen, das ist für mich fein, das nehme ich in Kauf. Kostenmäßig, weil es immer die nächste Frage, was kostet das denn? Ist es gehopst wie gesprungen. Weil entweder Sie zahlen bei Testamentserrichtung das, was Sie bei der Erbscheinsbeantragung zahlen. Sie können sogar beim Testament sparen, weil wenn Sie das Testament frühzeitig machen, haben Sie ja vielleicht noch nicht so viel Vermögen. Die Kosten berechnen sich nämlich nach dem Nachlasswert. Das heißt, wenn Sie ganz am Anfang mitdenken und ein Testament machen und vielleicht irgendwie nur, was weiß ich, 20.000, 50.000 Euro Vermögen haben, weil Sie gerade am Anfang sind und motiviert und Sie wollen was reißen und Sie haben nicht geerbt und müssen sich das selber arbeiten, dann zahlen Sie halt entsprechend weniger, als wenn Sie dann sterben und die Erbe hinterlassen den Erben 30 Millionen, weil Sie super erfolgreich waren. Dann bemisst sich nämlich der Gegenstandswert nach diesen 30 Millionen und dann ist natürlich die Rechnung auch ein bisschen höher.
Dann
also für die Sparfüchse hier, ne?
Dann lassen Sie uns doch mal über Testamente von Unternehmern reden. Es macht ja einen Unterschied, ob ich ein Guthaben für ein Bankkonto oder ein Wertpapierdepot vererbe oder ob ich ein Unternehmen vererbe. Worauf muss denn ein Unternehmer, der die Eigentumsnachfolge für sein Unternehmen regeln will, achten? Wo sind da die Fallstricke?
Es gibt ziemlich viele Fallstricke. Da hängt es wieder davon ab, was für eine Unternehmensform es ist. Wichtig ist in dem Fall eine ganzheitliche Beratung. Das heißt, auch hier Google-Recherche schön und gut, ersetzt aber nicht den Fachmann, wie eigentlich bei allem. Wenn Sie eine Gesellschaftsform haben, sei es jetzt eine Personengesellschaft, eine OHG, eine KG oder wenn Sie vielleicht eine Kapitalgesellschaft haben, eine GmbH, ist ja sehr, sehr häufig, dass man eine GmbH hat. Da gibt es ja eine Gesellschaftssatzung oder Gesellschaftsvertrag, es gibt unterschiedliche Namen dafür. Je nachdem, von wann die sind und je nachdem, wie ausgereift die sind, haben die schon bestimmte Regelungen für den Todesfall drin. So, jetzt kommt nämlich der Punkt, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Diese Gesellschaftssatzung spielt fürs Erbrecht eine ganz, ganz große Rolle, weil Gesellschaftsrecht bricht Erbrecht. Mhm. Das ist eine Grundregel, die man sich merken kann. Das heißt, egal was ich im Testament mache, wenn in meinem Gesellschaftsvertrag was Abweichendes steht, dann gilt das. Mhm. Und das wissen viele nicht. Das heißt, die machen dann ihre Testamente und schreiben dann rein, der Sohn ist verkorkst geworden, der soll nichts bekommen, das ist alles ganz schrecklich und ich mache das alles handschriftlich und deponiere das auf dem Dachboden. Nur in dem Gesellschaftsvertrag steht dann halt leider, die Gesellschaft wird mit den Erben fortgesetzt. Oder noch eine andere Regelung. Aber die denken nicht daran, die Leute, weil sie es nicht wissen. Woher auch? Die sind vielleicht erfolgreiche Handwerker. Großes Thema bei Handwerksbetrieben, eben von mittlerer Größe. Ne? Die haben dann irgendwas im Gesellschaftsvertrag stehen, ja, weil das hat der Notar damals 1970 mal kurz vorgelesen, dann ist das Ding noch mit Schreibmaschine geschrieben, kein Mensch hat das aktualisiert, jemals an die geltende Rechtslage angepasst und dann schreibt der Unternehmer ein Testament. So, und dann gibt es 3 Kinder. Und dann stirbt der. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, 98% der Erbengemeinschaften gehen streitig auseinander.
98%?
Ja gut, das ist jetzt keine empirische Studie, die ich durchgeführt habe.
Ja, aber so
gefühlt. Die Erfahrung zeigt, dass deutlich über die Hälfte, sobald geerbt wird, sich plötzlich nicht mehr versteht. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass dann versucht wird, sich gegenseitig auszustechen, das Unternehmen zu übernehmen. Dann sind wir bei Denver Clan oder wie die alle heißen. Ne? Mhm. Und das führt im Zweifel dazu, dass wir einen Stillstand haben beim Unternehmen, was natürlich extrem geschäftsschädigend ist oder auch arbeitsplatzgefährdend.
Mhm. Ja.
Das muss man sich nämlich auch überlegen. Als Unternehmer hat man ja Verantwortung nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere. Und für mich persönlich bedeutet, ein Unternehmen führen oder auch eine Kanzlei führen, mitzudenken, auch für die Mitarbeiter und dafür Verantwortung zu übernehmen, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Und zu der Verantwortung zählt auch, dafür Sorge zu tragen, was passiert, wenn ich nicht mehr bin oder wenn ich nicht mehr kann.
Mhm.
Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung, ne? Das ist jetzt keine juristische Einschätzung.
Das ist ein wichtiger Punkt und auch gerade, was Sie gesagt haben, dass der Streit doch häufiger ist, als man vielleicht denkt. Jetzt sagen wir mal, es ist soweit gut gelaufen, man ist in irgendeiner Weise einig, aber es ist so, nicht alle wollen im Unternehmen oder können es auch fachlich weiterarbeiten. Also man hat eine Erbengemeinschaft, es müssen ein oder mehrere Erben ausgezahlt werden. Oft ist das Kapital ja Arbeitskapital im Unternehmen gebunden und ja nicht wie bei einer Sparkasse, dass man es einfach rausnehmen kann. Kann man da Vorkehrungen für treffen?
Ja, das ist traurig, ne, dass man nicht einfach so mal Geld rausnehmen kann. Hätten wir das nicht alle gern. Jetzt rein praktisch, klar, man kann das Geld auf dem Konto haben, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja investitionstechnisch eher nicht so schlau. Was man natürlich machen kann, ist sich wiederum den Gesellschaftsvertrag anzuschauen und zu sehen, was ist denn da erbrechtlich geregelt. Also was ist für den Erbfall geregelt? Ne? Was passiert eigentlich? Wird die Gesellschaft mit den Erben weitergeführt, mit allen? Was passiert, wenn einer ausscheiden möchte? Gibt es vielleicht einen Testamentsvollstrecker? Brauchen wir einen Testamentsvollstrecker? Das sind alles Punkte, die man so in der Beratung abklappert und überlegt, ob das Sinn macht. Und gerade wenn es um Abfindungen geht, gibt es im Gesellschaftsvertrag Regelungen zur Abfindungszahlung, weil ansonsten ist die sofort fällig. Hm. Und wenn sie dann mal irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Euro mal spontan locker machen müssen, da werden viele sagen, oh ja, nee, hab gerade meinen 1-Millionen-Euro-Schein beim Bäcker angebrochen. ist vielleicht dann eher nicht so gut. Das heißt, da sollte man frühzeitig Regelungen treffen, wie so eine Abfindung einfach auszuzahlen ist. Das kann in Raten sein, dann wird das verzinst. Also auch da gibt es ganz viele Modalitäten. Das muss auch nicht zwingend in Geld erfolgen. Ne? Hm. Da kann man auch über Übertragungen arbeiten. Man muss sich aber darum kümmern.
Sie hatten vorhin diese Konfliktfälle schon angesprochen, dass also Gesellschaftsrecht vorgeht vor dem Erbrecht.
Genau.
Was machen denn nun Erben, die genau in diese Situation kommen? Kann man das nachträglich noch irgendwie reparieren oder wie geht man dann in dieser Situation vor? Muss man sich da einfach fügen oder gibt es da noch eine Lösung?
Naja, in dem Fall freuen sich meine Kollegen, die Fachanwälte für Erbrecht. Das beschert nämlich Mandanten. Also tatsächlich ist es so, wenn der Erblasser einmal tot ist, ne, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Also da wird Reparatur schwierig. Und das ist leider sehr häufig so, dass dann die Erben mit unvollständigen bis nicht vorhandenen Regelungen einfach dastehen. Und dann freuen sich auch wiederum die Anwälte. Im Zweifel wird das eben streitig ausgetragen. Hm. Also entweder die streiten sich untereinander und einigen sich dann und machen dann eine Erbauseinandersetzung, wenn es jetzt Vermögenswerte sind, die eine notarielle Beurkundung bedürfen, eben beim Notar. Das sind so noch die guten Fälle der schlechten Fälle. Ne, die streiten sich dann wenigstens intern und einigen sich auf was und gehen dann zum Notar und machen die Erbauseinandersetzung. Und dann gibt es die ganz schlechten Fälle, wo sie sich eben vor Gericht streiten. Und dann wird geschaut, was wollte denn der Erblasser uns sagen? Das nennt sich Testamentsauslegung. Und richtet sich nach dem Erblasserwillen. Jetzt ist es nur schwer, einen Willen festzustellen, wenn man die Person nicht mehr fragen kann. Das heißt, es bleibt dann den Richtern überlassen, da Recht zu sprechen. Und wir wissen, wenn man zwei Juristen fragt, hat man drei Meinungen.
Ja. Das alte Spiel.
Ist es denn für den Erblasser möglich, einen Nachfolger zu bestimmen? Also wenn man sagt, ne, man hat drei Kinder und hält dieses Kind auch, egal was die anderen denken, vielleicht für den geeigneten Nachfolger. Also ich hatte meine befreundete Familie in den USA, die hatten drei Kinder und drei Autos. Und da galt immer die Regel, das schlechteste Kind in der Schule bekommt den Minivan. Und das Cabrio darf immer das beste Kind in der Schule fahren.
Das ist eine coole Regelung.
Ja, sehr kompetitiv bei denen. Könnte in der Unternehmerfamilie ja auch so sein. Wie macht man es, wenn es um Unternehmen geht und will einen alleinigen Nachfolger bestimmen, um das Unternehmen auf Spur zu halten?
Ja, ich würde sagen, drei Unternehmen, drei Kinder. Ne? Nee, also da bin ich tatsächlich großer Fan von frühzeitiger Vorsorge. Ne? Wenn sich schon früh abzeichnet, dass eben es von drei Kindern, wenn ich jetzt bei dem Beispiel einfach bleibe, nur ein Kind werden soll, dann würde ich den Nachfolger oder die Nachfolgerin früh einbeziehen. Zum einen, damit der Nachfolger das Unternehmen kennenlernt, damit auch die Mitarbeiter den Nachfolger kennenlernen. Und damit dieser Wissenstransfer stattfinden kann, das sind eher tatsächlich praktische Überlegungen, mehr denn rechtliche Überlegungen, weil auch da wieder das Prinzip der Verantwortung gilt. Wenn ich als Unternehmer jetzt tot umfalle und dann kommt jetzt das auserwählte Kind, was in der Schule toll war und immer das Cabrio hatte und sagt dann, jo, ich bin jetzt der Neue oder die Neue, dann gibt es keine Bindung zu den Angestellten, keine Bindung zu den Kunden, gar nichts. Das heißt, da wird einfach eine neue Person vorgesetzt und die Leute müssen gucken, wo sie bleiben. Mhm. Das ist meines Erachtens keine besonders nachhaltige Nachfolge, weil es soll ja Nachfolge heißen und nicht irgendwie, ich mache irgendwie weiter und gucke, was passiert. Deswegen frühzeitig einbinden, frühzeitig auch Firmenanteile übertragen, frühzeitig Kontrolle abgeben. Das ist unheimlich schwer für viele Leute, Kontrolle abzugeben. Verstehe ich, fällt mir auch schwer. Bin jetzt immer vorsichtig optimistisch und denke noch nicht ganz über meine Nachfolge nach. Also man muss natürlich gucken, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Aber frühzeitig ist immer gut. Warum noch? Weil der Nachfolger auch im Zweifel führen lernen muss. Niemand ist so zum Chef geboren. Also niemand wacht morgens auf und findet sich wie bei Kafka in einen riesigen Käfer verwandelt. Ne? Nicht jeder steht morgens auf und ist so der Superchef, sondern man muss das lernen, man muss den Umgang lernen. Man muss aus Fehlern, die man macht, lernen. Und man wird die machen. Und je früher man die macht, desto besser. Und das sind allein die praktischen Überlegungen zu sagen, ich beziehe meinen Nachfolger früher ein. Und es hat den Vorteil, man kann das früher mit den anderen Kindern regeln und die im Zweifel auszahlen oder wenn da auch das Verhältnis noch gut ist, vielleicht zu einem Pflichtteilsverzicht bewegen oder vielleicht zu einer testamentarischen gesellschaftsrechtlichen Regelung bewegen, die das alles auch in die richtige Richtung lenkt.
Sie haben gleich ein wenig meine Frage vorweggenommen oder die Antwort auf die Frage vorweggenommen.
Wenn ist doch ihr super.
Von einem Alleinerben reden, gibt es ja immer noch die Pflichtteilsansprüche. Die müssen ja dann immer mitgedacht werden. Ja? Sie hatten jetzt gerade Pflichtteilsverzicht erwähnt. Wie läuft sowas ab?
Ja, ich spreche große Worte gelassen aus. Der Pflichtteil ist tatsächlich immer so ein sehr unliebsames Thema. So ziemlich jeder, der hier bei mir ein Testament macht, sagt, ja, aber was ist mit den Pflichtteilsansprüchen? Und meine Antwort ist immer, die kriegst du nicht weg. Zu 99% kriegt man die nicht weg. Also es gibt die Möglichkeit, dass man keinen Pflichtteil bekommt, aber da reden wir schon von Straftaten gegen das Leben. Das müssen schon wirklich sehr schwerwiegende Sachen sein. Irgendwie, ich finde dich doof, zählt dann nicht zu. Das heißt, die Pflichtteilsansprüche muss man natürlich immer mitdenken. Deswegen macht es ja Sinn, das frühzeitig anzugehen, mit den Leuten zu sprechen, solange man sich noch gut versteht. Es besteht die Möglichkeit, dass man einen Pflichtteilsverzicht erklärt, auch beim Notar. Das heißt, ich würde dann als Pflichtteilsberechtigte sagen, okay, ich verzichte auf meinen Pflichtteil. Entweder ich mache das aus purer Nettigkeit, aus Verbundenheit gegenüber dem Unternehmen, weil ich sage, das wäre sowieso nichts für mich, ich habe da nichts zu suchen. Oder man kann das natürlich auch gegen eine Abfindung machen. Ne? Mhm. Und das meinte ich mit frühzeitig vorsorgen, weil wenn das eben nicht geregelt ist und sich die Kinder dann untereinander nicht mehr verstehen, dann kommt viel in Richtung Pflichtteil und Auszahlen und ich will es sofort haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir waren, Liquidität. Liquidität schaffen. Wie kriege ich das hin? Muss ich ein Darlehen aufnehmen? Muss ich vielleicht was versilbern, auf gut Deutsch gesagt? Ne? Und dann wird es einfach schwierig.
Mir fällt in dem Zusammenhang gleich noch eine Frage ein. Wie wird denn das der Verzicht und die Abfindung auf den Pflichtteil steuerlich behandelt? Ist das wie ein Erbe? Wird das als Erbe behandelt oder als Schenkung? Was ist das steuerlich?
Das ist eine ganz hervorragende Frage, die Sie einem Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht stellen müssen. Nee, muss ich mich tatsächlich rausziehen, weil ich seit ich Notarin bin, nur als Notarin tätig bin und auch nicht mehr in der Steuerberatung. Und da möchte
Dann lege ich mir die Frage für jemand anderes aus.
Machen Sie mal.
Aber ich denke, wir haben das Thema sehr gut umrundet, haben viele Punkte aufgemacht, wo ganz klar ist, man muss sich kümmern, man muss sich beraten lassen. Deswegen würde ich gerne zu unseren zwei traditionellen Abschlussfragen kommen. Wir machen Sie jetzt mal für die verbleibende Zeit der aktuellen Legislaturperiode im Bundestag zur Chefin im neu geschaffenen Rentenministerium.
Oh Gott, bitte nicht.
Welche Themen? Also, Juristen können doch alles, dachte ich immer. Aber gut. Welche Themen würden Sie ohne Rücksicht auf den Koalitionsvertrag umgehend in Angriff nehmen?
Das ist eine ganz hervorragende Frage. Jetzt fange ich schon an zu schwitzen hier. Ne? Also es hat einen Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Jetzt müssen Sie die Frage, jetzt war ich so völlig baff davon, dass ich jetzt plötzlich Politik machen soll. Sie müssen sie wiederholen.
Kein Problem. Also Sie sind die Rentenministerin und Sie haben vollen Durchgriff. Die Koalition macht, was Sie sagen. Was würden Sie als erstes Thema im neu geschaffenen, allumfassenden Rentenministerium in Angriff nehmen?
Boah, im Rentenministerium. Das ist eine schwierige Frage.
Nachdenke.
wie ich das finanzieren soll.
Das sollten manche Politiker sich vorher überlegen, das ist richtig.
Das stimmt, aber ich sagte ja, es gibt einen Grund, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Ich würde tatsächlich das Rentenniveau gerne anpassen und zwar auf eine Rente, von der man auch tatsächlich leben kann. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, ich kenne das auch aus dem Familienkreis. Man arbeitet 50 Jahre, 60 Jahre teilweise. Es gibt Leute in meinem engeren Familienkreis, die müssen weiterhin arbeiten, weil die Rente nicht ausreicht. Also da würde ich gerne ein Rentenniveau schaffen, was angemessen ist und die Leute auch für die Leistungen, die sie gebracht haben, für die Gesellschaft auch entsprechend entlohnt.
Unsere zweite Frage ist einfacher, aber dafür persönlicher. Wir würden gern von Ihnen wissen, wie Sie selbst fürs Alter aufgestellt sind. Ich gehe davon aus, Sie sind im berufsständischen Versorgungswerk für Anwälte und Notare, aber da haben Sie sicher noch was draufgelegt, oder?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja zum Glück oder leider noch nicht so alt.
Zum Glück.
Zum Glück. Ja, also tatsächlich, ich bin im Versorgungswerk und sorge zusätzlich vor über eine Rentenversicherung, die ich habe und auch über ein Aktiendepot. Tatsächlich ist die langfristige Planung, gegebenenfalls auch in Immobilien zu investieren. Da hat sich aber bisher noch nicht das Passende gefunden.
Dann danken wir Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Dr. Plantico.
Vielen Dank für die sehr interessanten und sehr herausfordernden Fragen.
Ja, vielen Dank. So, Fabian, was bleibt?
Tja, die immer noch offene Frage. Gretchen, also Klaus, wie hältst du es denn selbst inzwischen mit der Vorsorgevollmacht?
Ja, ich merke schon, du lässt da nicht locker. Also ich habe mir das schon mal parat gelegt. Wenn demnächst mal ein paar Tage frei sind, mache ich das, versprochen.
Naja, gut, das ist so schon ein bisschen ernüchternd, wie die bisherige Rentenpolitik der Ampel, aber ambitioniert und das ist ja auch was.
Na, dann erklär du uns doch mal, wie man es richtig macht.
Na, ganz einfach. Also, zunächst laden Sie unsere Vorsorgemappe runter und das geht auf der Website www.dia-vorsorge.de und dann, Klaus, aufgepasst, ausfüllen am Computer und ja, dann den weiteren Gang gehen, wie, das steht auch alles in der Vorsorgemappe.
Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.